Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr seid nicht nur unheimlich schlau, ihr wirkt auch so. Könnt ihr mir glauben? Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das bei euch der Fall ist. Ihr etwa nicht, oder was? Naja, wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt gerne was dran ändern. Und zwar mit ein paar einfachen Tricks, die wir natürlich für euch am Start haben. Wir verraten euch, wie ihr das hinbekommt, mit ganz einfachen Mitteln besonders intelligent auf andere zu wirken. Also bei mir ist der Trick ganz einfach. Der Trick heißt Brille. Wobei, es ist kein wirklicher Trick, die trage ich immer. Aber Brille wirkt auf andere Menschen intelligent. Sebastian Rams heute
Schlecht
Abend
für mich.
Bei mir im Studio. Sebastian trägt keine Brille. Was ist dein Intelligenzmerkmal? Was würdest du sagen?
Vielleicht total tiefsinnig ans Kinn fassen, wenn ich irgendwo darüber nachdenke.
Oh ja, gar nicht schlecht.
Toll, ne?
Ja, gar nicht schlecht. Mir wäre jetzt eingefallen, du lachst gerne, lachst viel.
Ja.
Wirkt auf Menschen auch intelligent.
Ja, wunderbar.
Wirklich, habe ich mir nicht ausgedacht. Ist alles schon untersucht worden. Also weitere Merkmale für Intelligenz und wie ihr euch vielleicht noch ein bisschen pimpen könnt, gleich hier bei mir in der Redaktionskonferenz. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Intelligent sein und intelligent wirken. Dazwischen liegen ja durchaus sehr, sehr große Unterschiede. Es gibt Menschen, die kommen wahnsinnig schlau und intelligent rüber, obwohl die gar nicht so viel drauf haben. Wie machen die das? Ja. Unser Reporter Johannes Döbbel, der hat sich mal ein paar Tipps geholt in der Wissenschaft, wie wir besonders intelligent auf andere wirken können. Und er wollte natürlich auch mal wissen, wie schlau er eigentlich jetzt schon rüberkommt.
Klar, das mit der Brille ist ein Klischee, aber es funktioniert ganz offensichtlich.
Ja, ich würde dich schon als intelligent einschätzen.
Warum? Woran machst du das fest?
Vielleicht an deiner Brille.
Sehr intelligent, die Brille macht's.
Die Brille und ja, das ganze Outfit.
Ich denke, das macht vor allem die Brille aus. Das bekomme ich auch selber immer wieder als Feedback.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht verbindet man mit Brillen Leute, die viel lesen. Und Lesen bildet ja bekanntermaßen.
Das stimmt, tatsächlich lese ich aber gar nicht so viel.
Tja, dann hast du wohl einfach schlechte Augen.
Meine braune, runde Hornbrille lässt mich tatsächlich irgendwie intelligent erscheinen, wie auch immer man Intelligenz genau definiert. Und das ist nicht nur bei mir so, zeigen verschiedene Studien. Wir halten Brillenträger für intelligenter, finden sie dafür aber auch nicht so attraktiv wie Menschen ohne Brille. Die Brille ist aber längst nicht das einzige Mittel, das uns bei anderen intelligenter, klüger oder gebildeter erscheinen lässt.
Leg dir ein Mittelinitial zu.
John F. Kennedy, Joanne K. Rowling, Johannes B. Kerner. Sie alle haben ihren zweiten Vornamen abgekürzt und das bestimmt nicht ohne Hintergedanken. Niederländische Forscher haben herausgefunden, dass der unscheinbare Buchstabe in der Mitte eine Menge Wirkung zeigt. In einer Untersuchung sollten Probanden einen Aufsatz über Einsteins Relativitätstheorie beurteilen. Der Aufsatz war immer der gleiche, aber die fiktiven Autoren hießen unterschiedlich. Nicht so gut bewertet wurde
David Clark.
Deutlich besser schnitt dagegen schon
David F. Clark
ab. Ganz oben stand aber der Autor namens
David F. P. R. Clark.
Woran liegt das? Die Forscher vermuten, bei Menschen mit einem Mittelinitial im Namen erwarten wir einen höheren sozialen Status, was wir wiederum mit einer höheren Bildung und einer höheren Intelligenz verbinden.
Fotografiere im richtigen Winkel.
Wer auf einem Selfie intelligent aussehen will, sollte darauf achten, wie er sein Handy beim Knipsen genau hält. Ausprobiert haben das Psychologen der Uni Bamberg, unter anderem der hier.
Mein Name ist Klaus-Christian Carbon, ich bin Professor für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre.
Klaus-Christian Carbon und seine Kollegen haben Fotos von Männern und Frauen geschossen, und zwar aus allen möglichen Winkeln. Oben, unten, rechts, links, oben, links, oben, rechts und so weiter. Danach mussten 300 weitere Versuchspersonen ran. Sie sollten die Menschen auf den Bildern bewerten.
Intelligenz kann ich besonders gut transportieren, offensichtlich, wenn ich eher von rechts mich fotografiere. Also wenn ich selber die Kamera ein bisschen höher halte und etwas von rechts die Kamera halte. Das erscheint als besonders intelligent und das bei Frauen.
Wenn die Frauen von links zu sehen waren, wurden sie dagegen attraktiver wahrgenommen. Das Ganze hat vermutlich damit zu tun, sagt Klaus-Christian Carbon, dass unser Gehirn Attraktivität oder Intelligenz in anderen Gesichtern nicht unbedingt auf dem ganzen Gesicht erkennt, sondern hauptsächlich nur auf einer Seite.
Wir bauen uns das Bild eines ganzen Gesichts eher aus der einen Hälfte als aus dem ganzen Gesicht. Das hört sich erstmal verrückt an, aber tatsächlich ist das ein ökonomisches Vorgehen des Gehirns.
Schreibe einfach.
Wer klug ist, der kann oft auch mit Fachwörtern und komplizierten Sätzen jonglieren, wie er will. Müsste dann doch eigentlich auch klug rüberkommen, oder?
Lange Sätze bilden, Fremdwörter benutzen. Ich studiere Rechtswissenschaften, kann man schon ein bisschen beeindrucken, wenn man so ein paar Wörter nennt.
Ja, stimmt nicht unbedingt, sagt die Wissenschaft. Forscher der Princeton University haben das mit einem Text untersucht. Studenten sollten eine Zusammenfassung einer Doktorarbeit beurteilen. Das Original war ziemlich kompliziert, mit vielen langen Wörtern. Also schrieben die Forscher eine neue, vereinfachte Version. Die Studenten sollten beide Versionen bewerten und stuften den Autor des einfachen Textes als intelligenter ein.
Das Fazit.
Brille, Mittelinitial, Selfie-Winkel und unsere Sprache sind nur einige der Faktoren, die uns mal mehr oder mal weniger intelligent erscheinen lassen. Daneben gibt's noch viele andere, die ebenfalls wissenschaftlich untersucht sind. Wenn ihr euch gut kleidet, keine Piercings tragt, keinen Alkohol trinkt, viel lächelt, ab und zu mal einen Witz erzählt, eurem Gesprächspartner in die Augen schaut und wenn ihr beim Schreiben mit dem Computer möglichst kein Comic Sans verwendet, dann habt ihr gute Chancen, ziemlich klug rüberzukommen. Oder aber, und jetzt kommt ein Geheimtipp, ihr seid es einfach.
Ich glaube, Menschen merken auch nach einiger Zeit, dass etwas, was einfach nur gezeigt ist, aber nicht wirklich authentisch vertreten wird, irgendwann löst sich das in Luft auf. Und deswegen würde ich immer plädieren, dass man tatsächlich an sich selbst arbeitet und nicht nur an den Selfies und den Darstellungen, auch wenn es spannend als Psychologe ist, das zu untersuchen.
Brille habe ich schon. Ich arbeite noch am Mittelinitial. Mittelinitial, Sebastian, das hat sowas. Also irgendwie ein Mittelinitial brauchen wir ja wohl jetzt spätestens, nachdem wir das jetzt alles gehört haben, oder?
Ja, das macht vielleicht ein bisschen sicherer.
Welchen möchtest du?
Boah, kannst du dir einen für mich aussuchen?
Sebastian M. Rams, weiß ich nicht. Sonja K. Nee, K ist nicht so schön. Sonja K. Meschkat. Ich überlege noch ein bisschen drauf rum. Also, es gibt Faktoren, die uns intelligenter wirken lassen. Welche das sind, das hat euch erklärt unser Reporter Johannes Dabbelt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Postleitzahlen. Also ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich mir meine eigene merken kann. So circa ungefähr. Manchmal ist auch ein Dreher drin. Dann kommen die Briefe, die ich mir selber ständig schicke, leider nicht an. Postleitzahlen sind eine etwas komplizierte Angelegenheit. Und die Post, die hat jetzt eine ganz verrückte Idee. Die will ab Januar 2019 auch noch an einen Ort ausliefern, für den es noch gar keine richtige Adresse bzw. Postleitzahl gibt. Sebastian Rams, du hast dir das mal angesehen, hast das komplette Postleitzahlverzeichnis auswendig gelernt und wirst uns jetzt sagen können, wohin sollen denn die Pakete ausgeliefert werden?
Tja, bei keinem geringeren als dem guten alten Mond, der Erdmann, der uns immer begleitet. Die Post ist dafür aber natürlich auf technisches Know-how angewiesen. Das US-Unternehmen Astrobotic baut dafür das passende Mondlandegerät, damit die Fracht auch zuverlässig natürlich oben ankommt.
Und wer sollte Sachen zum Mond schicken?
Tja, das ist eine gute Frage. Es kann auf jeden Fall jeder machen, so heißt es zumindest. Privatpersonen können Andenken oder was auch immer da hochschicken. Warum, weiß ich auch nicht. Ich überlege mir das nochmal, ob mir was einfällt. Universitäten und Unternehmen weltweit sollen dadurch aber auch eine zusätzliche Möglichkeit bekommen, Experimente auf dem Mond zu kriegen, was sonst ein bisschen schwierig ist.
Eine wichtige Frage natürlich, was kostet das Porto? Ich denke mal so irgendwie mit, was kostet Brief im Moment? 71 Cent oder sowas?
Ja,
ne?
Sowas, genau.
Komm ich
oder 72?
Nicht hin.
Nee. Ja. Und für 500 Gramm, bis 500 Gramm musst du, glaube ich, 1,45 auf die Theke legen. Das reicht natürlich auch nicht. Eine Kilo Fracht soll 1,2 Millionen Dollar, US-Dollar kosten. Das kleinste zur Verfügung stehende Päckchen hat dann nicht mal einen Durchmesser von 1,5 Zentimetern. Da wird es immer doppelt schwer, was man denn da reinpacken will. Kostet aber schon 500 US-Dollar. Die größte Version landet dann für 25.000 Dollar auf dem Mond.
Gut, jetzt kommen ja nicht alle Pakete immer auch an ihrem Zielort an. Gibt es einen Nachweis, wenn ich schon dieses Paket für den Mond aufgebe, dass es dann auch wirklich da oben ankommt?
Ja, es soll, das könnte man vielleicht sonst auch hier auf Erden auch einführen, einen visuellen Nachweis geben, dass das Mondlandefahrzeug auch wirklich gelandet ist und nicht explodiert oder so. Und davon sollst du dann als Bestätigung eine bildliche Übertragung erhalten. Bin ich jetzt nur mal gespannt, welches Studio in Hollywood diesmal den Auftrag für die Dreharbeiten bekommt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der erste Tag an der Uni.
bei der Ausbildung oder in der neuen Schule, der ist immer was Besonderes, weil es einfach sehr aufregend ist und neu und spannend. Und für die Mehrheit der französischen Nationalversammlung ist heute genau so ein aufregender, neuer, spannender erster Tag gewesen. Denn von den 577 Abgeordneten sind 3/4 neu. Also nicht absolute Politikneulinge, aber eben auch keine Berufsparlamentarier. Die Nationalversammlung sieht völlig anders aus nach der Wahl als in den letzten Jahren. Und das hat natürlich etwas zu tun mit der Partei von Präsident Macron, En Marche. Heißt die ja, und wir wollen mal darüber sprechen, wie dieser erste Tag für zwei Abgeordnete gelaufen ist. Und Barbara Kostolnik, unsere Korrespondentin in Paris, konnte diese beiden begleiten und wird uns jetzt erstmal erzählen, was die eigentlich bisher gemacht haben, also vor ihrem Job in der Nationalversammlung.
Das war sehr interessant, weil das waren zwei sehr unterschiedliche Frauen. Die eine war vorher 20 Jahre in der Lokalpolitik bei den Sozialisten aktiv und die hatte aber die Sozialisten sozusagen rechtzeitig verlassen und sich En Marche angeschlossen, hat mir eben gesagt, ja, diese En Marche-Leute, die sind halt einfach völlig anders organisiert, die sind überhaupt nicht so hierarchisch. Und die andere war eine Unternehmerin, noch relativ jung, so 35, die war ganz frisch in der Politik und man hat irgendwie so gemerkt, die ist einfach irre motiviert, die will was ändern in dem Land, die will ihren Optimismus sozusagen in diese Nationalversammlung reinbringen. Und hat mir auch gesagt, das war diese Nationalversammlung war vorher so ein Zerspiegel der Gesellschaft. Da waren nur alte weiße Männer drin, also hauptsächlich. Und jetzt sind es halt 38% Frauen, was schon echt ziemlich viel ist. Und sehr, sehr viele junge Leute und auch mehr so ein Querschnitt der Gesellschaft. Also die hat richtig gebrannt, also hat richtig gemerkt, die wollen einfach was tun, die wollen was verändern in diesem Land.
Ja, okay, also du hast jetzt gerade gesagt, ne, die sind sehr motiviert, aber was im Endeffekt ist denn dann die Motivation gewesen, von diesen beiden eben sich dieser neuen Aufgabe zu stellen? Also haben die was Konkretes benannt?
Also die eine hat gesagt, die alten Parteien haben halt einfach auch abgewirtschaftet, vor allem die bei den Sozialisten war, die sagte halt, so konnte das auch nicht mehr weitergehen. Für die war eben dieses neue Gesetz, das Macron jetzt ja in die Nationalversammlung einbringen will, gegen die Korruption der politischen Kaste, war für die wahnsinnig wichtig, weil die mir auch gesagt hat, was sie da alles gesehen hat an Nepotismus und an Geschachere und Vetternwirtschaft, das muss jetzt echt aufhören, so kann es nicht weitergehen. Und die andere war halt eher so eine Unternehmerin, die aus der freien Wirtschaft kam, die gesagt hat, ja, diese Arbeitsmarktreformen, die sind echt dringend notwendig. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Ich habe gesehen, wie das war mit der Bürokratie, was ich da alles für Hindernisse überwinden musste und wie schwierig das war für Unternehmer, Unternehmen zu gründen. Und ich will da mithelfen, dass das eben besser wird.
Wie blicken die beiden denn auf ihren ersten Tag in der Nationalversammlung? Also haben Sie vielleicht was erzählt davon, dass Sie doch vielleicht auch ein bisschen aufgeregt sind zum Beispiel?
Also ich glaube, die Unternehmerin, also dieser Politikfrischling oder so, die war relativ aufgeregt. Die hat gesagt, also dass sie zum ersten Mal in der Nationalversammlung war, das war vor einer Woche, da haben die ja auch so einen Kurs bekommen. Da ist sie gleich mit 5 anderen Abgeordneten, die auch alle frisch gewählt sind, haben sie sich verabredet, damit sie sozusagen in der Clique, damit sie nicht alleine sind. Und das ist ja auch ziemlich einschüchternd, französisch, ja, mit Stuck und Plüsch und also sehr, sehr, sehr gesetztes Ambiente.
Ja.
Sehr ehrfürchtig, genau. Und also ich glaube, die hatte schon so ein bisschen Muffensausen. Sie war schon so ein bisschen aber eben trotzdem auch so optimistisch. Und die andere war eher so pragmatisch. Die meinte, ja, wir müssen jetzt einfach uns an die Arbeit machen. Die Arbeitslosenzahlen, das ist sozusagen das erste Projekt. Da müssen wir jetzt echt ran.
Du hast gerade noch gesagt, die haben so einen Kurs bekommen. Also was ist das für ein Kurs? Lernt man da, wie man sich dort benimmt? Welche Wege man gehen muss, um sich nicht zu verlaufen? Oder was ist das für ein Kurs?
Das ist irgendwie so alles zusammen. Also wie gesagt, ein paar haben ja auch schon so ein bisschen Erfahrung gehabt, haben schon mitgearbeitet bei Abgeordneten. Aber die große Mehrzahl von diesen En Marche-Leuten sind wirklich totale Neulinge. Und dann hat man denen eben auch gesagt, ne, wo sie ihre Badges, also ihre Schlüssel abholen müssen, was sie da alles brauchen an Zugangscodes, was sie für Rechte haben, einen Dienstwagen und so weiter und so fort. Also dieses ganze Formale, das haben sie auf jeden Fall mal gekriegt als Crashkurs. Dann auch, wo sie sich wie bewerben können, welche Kommissionen sie wollen. Dann aber auch wirklich so, dass sie mit Macron einen Termin bekommen haben, mit dem Präsidenten, weil der sie auch alle kennenlernen möchte, weil der kennt die noch nicht alle, dafür sind es tatsächlich zu viele. Also so ein kleiner Knicke für die Nationalversammlung. Was darf ich, was sollte ich möglichst nicht tun und so solche Sachen.
Die neue Nationalversammlung in Paris wird jünger und sie wird weiblicher. Heute ist die Eröffnungssitzung gewesen. Barbara Kostolnik hat uns zwei neue Parlamentarierinnen vorgestellt. Morgen soll es dann direkt um die Arbeitsmarktreform gehen und wie diese schneller per Verordnung umgesetzt werden kann.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Der Sebastian und ich, wir sollen uns ja eigentlich nur auf unsere Arbeit konzentrieren hier im Radio. Aber wir verraten euch jetzt mal ein Geheimnis. Wir haben gerade parallel noch was anderes gemacht.
Ganz kurz.
Wir haben ein bisschen Fernsehen geguckt. Und zwar aus gutem Grund. Und wir haben uns auch ein bisschen gefreut. In Polen spielen nämlich die U21-Nationalmannschaften. Und zwar um den Europameisterschaftstitel. Da laufen gerade sehr viele Stars, im Endeffekt Fußballstars, von morgen über den Rasen und präsentieren sich da eben in den internationalen Topclubs. Gerade eben erste Halbzeit zu Ende gegangen. Und zwar zwischen der Partie England-Deutschland 1:1 ist der Halbzeitstand. Sind wir mal gespannt, wie es dann ausgehen wird. Wir wollen an dieser Stelle mal klären, welche Vereine eigentlich da ihre Scouts hinschicken und wie man beim Fußballscouting eigentlich vorgeht. Sebastian Rams, unser Reporter, hat sich schlau gemacht, wie dieses Geschäft funktioniert. Sebastian, also wer hockt da jetzt alles auf der Tribüne rum und guckt sich die Spiele an?
Die einfache Wahrheit lautet wahrscheinlich: alle. Ach. Egal ob FC Bayern München, Manchester United oder Juventus Turin, denn keiner will den nächsten Ronaldo, Messi, Müller oder Ousmane Dembélé verpassen. Der zum Beispiel ist gerade mal 20 Jahre alt und wurde zur letzten Saison von Borussia Dortmund für 15 Millionen Euro verpflichtet. Nicht wenig Geld, aber momentan buhlt fast jeder Topclub um seine Dienste und Manchester City soll angeblich schon 70 Millionen geboten haben.
Welche deutschen Spieler haben die Scouts so auf ihrem Radar? Wer ist für die interessant?
Ja, so einige. Beim ersten Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Tschechien sollen stolze 120 Scouts auf der Tribüne zwischen den Zuschauern und Journalisten gesessen haben. Ein Objekt der Begierde: Max Meyer vom FC Schalke 04, vor allem Tottenham Hotspurs aus England und der FC Sevilla aus Spanien sollen ihm interessiert sein. Aber auch die beiden Verteidiger Jeremy Toljan, der hat eben die Vorlage zu unserem 1:0 gegeben, und Marc-Oliver Kempf von Freiburg stehen bei einigen Scouts auf dem Zettel. Und der Mitspieler Maximilian Philipp, der heute auch spielt, selbst vor ein paar Wochen für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselt, der sagte dazu: wir wissen alle, dass bei U-Länderspielen das ganze Stadion voller Scouts ist.
Okay, das haben die also komplett auf dem Schirm. Ja. Worauf achten die Scouts am meisten? Also welche Fähigkeiten muss ein Spieler für den modernen Fußball mitbringen?
Um richtig erfolgreich zu sein, müssen Spieler heutzutage viele verschiedene Fähigkeiten aufweisen. Dazu zählen als Grundbaustein sozusagen mehrere technische und taktische Komponenten. Und die hat mir vor der Sendung Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln zusammengefasst, und der ist selbst Scout und unterstützt die deutsche Nationalmannschaft im Bereich der Spielanalyse.
Natürlich muss man herausragende Passqualitäten, aber auch Abschlusstechniken, Kopfballspiel verfügen, also alle Techniken. Dann kommen vor allem taktische Komponenten mit hinzu, dass man natürlich weiß, wie man sich in welche Situation verhält, also in Individualsituationen, 1 gegen 1 beispielsweise, defensive, offensive, aber dann natürlich auch im Gruppen- und Mannschaftstaktischen Situation.
Damit aber noch nicht genug, denn auch im Kopf müssen die Spieler ziemlich fit sein, meint er.
Wir glauben, dass die Kreativität ein zentraler Merkmal ist. Man sieht auch heutzutage, dass die Kreativspieler eigentlich die sind, die auch den höchsten Marktwert generieren auf der ganzen Welt. Und deshalb ist dieser Faktor der Unberechenbarkeit eigentlich ein zentraler Faktor geworden.
Ja, und wie gut die einzelnen Spieler dann in diesen Bereichen jeweils sind, das bekommen eben die Scouts und Vereine durch Tests, Videoanalysen und eben die Beobachtung im Stadion heraus.
Gut, das klingt für mich jetzt eher noch nach den klassischen Fähigkeiten, die man als Fußballer einfach drauf haben muss. Das ist wichtig, ganz klar. Gibt es darüber hinaus denn noch andere Eigenschaften, die über Sieg oder Niederlage eben bei einem Spiel dann entscheiden, bei einem einzelnen Spieler?
Ja, also auch die Forschung im professionellen Sportspiel, wie das eben genannt wird, schreitet immer weiter voran. Deswegen werden auch immer mehr Daten erhoben und ausgewertet.
Dann gibt es natürlich noch, und das ist der neueste Trend, sogenannte Positionsdaten. Das sind die XY-Koordinaten der Fußballspieler. Und damit kann man sehr viele physiologische Parameter herausarbeiten, wie lang sie gelaufen sind, wie viele Sprints sie gemacht haben. Aber vor allem auch taktische Komponenten, wie gut sie gepresst haben bei Ballverlust, wie gut sie in der Lage waren, unter Drucksituationen Pässe so zu spielen, dass sie möglichst viele Gegenspieler aus dem Spiel nehmen.
Ja, und das nennt man Packing. Das Packing, ist eine relativ neue Analysemethode, die eben angibt, wie viele gegnerische Spieler durch einen Pass überspielt worden sind. Und je besser das ein Spieler kann, umso leichter soll es statistisch sein, dass seine Mannschaft dann auch ein Tor schießt.
Hast du mal ein Beispiel dafür?
Ja, ein sehr eindrückliches und schönes Beispiel: WM-Halbfinale 2014, Brasilien gegen Deutschland. Wir erinnern uns gerne. Da hatte Brasilien mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen und insgesamt öfter aufs Tor geschossen, und das Ergebnis 7:1 für Deutschland eben. Das spiegelten auch die Packing-Daten wieder. Über das gesamte Spiel hatte Deutschland insgesamt 402 Gegner überspielt, Brasilien dagegen nur 341. Und Mehmet Scholl, Ex-Nationalspieler, der hat mal gesagt, der Packing-Wert wird das Scouting und die Trainingsmethode verändern. Du kommst da auf ganz andere Spieler. Und auch die Analysen von Daniel Memmert, der hat 50 Bundesligaspiele mal analysiert, die kommen auch zu einem ähnlichen Ergebnis. Denn bei Spielen, die mit einem Abstand von mindestens 2 Toren gewonnen wurden, hatten die siegreichen Teams mehr überspielt Gegner vorzuweisen.
Gut, jetzt sprechen wir hier natürlich U21, ne, über noch relativ junge Spieler, die gescoutet werden, 19, 20, 21 Jahre alt. Wie will man denn wissen, ob ein Spieler noch viel besser werden kann?
Da sprichst du eigentlich mit dem wichtigsten Punkt an. In die Glaskugel, so viel man analysiert, kann keiner gucken. Deswegen ist eine Grundhaltung bei den Spielern ganz entscheidend, sagt Daniel Memmert.
Der größte Wert, der ein Spieler eigentlich mitbringen kann, ist das Lernvermögen. Also wie gut ist er in der Lage, auf neue Impulse, auf neue Reize hin sich weiterzuentwickeln. So dieses Lernen, um zu lernen, das ist eine ganz wichtige Komponente, die wir sehen wollen, die wir in den Scouting einfließen lassen wollen.
Ja, denn dann können die Scouts mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch die positive Entwicklung eines Spielers gewährleisten und damit dann die Vereine glücklich machen.
Bis zu 120 Spieler-Scouts sind gerade auf jeden Fall unterwegs bei den Spielen in Polen, und zwar von den U21-Nationalmannschaften, die spielen um den Europameisterschaftstitel. Nach was die Scouts Ausschau halten, was für die wichtig ist, das hat euch unser Reporter Sebastian Rams erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Keine 24 Stunden und ein Nein ist kein Nein mehr, wenn Wahlkampf ist. Die Ehe für alle war für die CDU bisher ein totales No-Go. Jetzt ist auf einmal alles anders. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Fraktionszwang heute offiziell aufgehoben. Es soll ab jetzt eine Gewissensentscheidung sein. Das nutzt Martin Schulz. Die SPD wird den Druck und will den Druck erhöhen. Und zwar will sie das, indem sie noch in dieser Woche im Bundestag über die Ehe für alle abstimmen lassen will. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio kann uns mehr sagen zu den Reaktionen aus Berlin. Klären wir vielleicht erstmal, warum Angela Merkel jetzt selber den Kurs korrigiert. Also woran liegt das? Liegt das am Druck der SPD? Liegt es am Wahlkampf? Oder ist die Kanzlerin doch überzeugt von diesem Konzept Ehe für alle?
Es gab ja nicht nur einen Druck von der SPD, sondern es gab ursprünglich ja einen Druck, der sich in den vergangenen Wochen aufgebaut hat, von allen möglichen Koalitionspartnern. Es ist inzwischen im Spektrum der Parteien, die eine Chance haben, in den Bundestag zu kommen, genau noch eine übrig, die nicht für die Ehe für alle ist. Und das ist die AfD. Und mit der möchte die CDU nicht koalieren. Und alle anderen haben die Ehe für alle tatsächlich auch zur Bedingung einer Koalition gemacht. Also das Thema lag in der Luft. Die andere Frage ist allerdings, ob es jetzt so schnell in der Luft lag und ob das Angela Merkel überhaupt gemeint hat mit den Äußerungen, die sie da gestern gemacht hat.
Aber ist es auch Wahlkampf?
Es ist sicherlich der Versuch gewesen, ein Wahlkampfthema mehr oder weniger abzuräumen. Es war wahrscheinlich, so wie ich sie gestern verstanden habe, nicht der Versuch, das in der Form abzuräumen, dass das Thema schon entschieden ist und dass die Ehe für alle schon gekommen ist, wenn der Wahlkampf beginnt. Aber dass man jetzt irgendwie hier ein Signal setzen wollte, das auch vor dem Wahlkampf in die Gesellschaft geht, ja, das glaube ich schon.
Jetzt hat Wolfgang Schäuble, also der Finanzminister, ja erst im April gesagt, ich frage mich, ob dieser Begriff der Ehe, der seit biblischen Zeiten als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau angelegt war, unbedingt auch auf andere Formen der Partnerschaft angewandt werden soll. Was ich mich frage, wie ist Angela Merkel eigentlich mit ihren Äußerungen innerhalb der CDU jetzt angekommen?
Na, Wolfgang Schäuble ist da durchaus nicht allein. Und Wolfgang Schäuble ist ja jetzt auch kein Rechtsaußen-Hardliner in der CDU. Es waren heute einige, allerdings das tatsächlich eher die dezidiert Konservativen, die nochmal diese Entwicklung sehr kritisiert haben. Im Deutschlandfunk hat das Johannes Singhammer getan, der eben nochmal darauf hingewiesen hat, dass die Frage, die außer dieser Prinzipienfrage, nennt man das Ehe oder nicht, die andere Frage, die inhaltlich eigentlich noch offen ist, eigentlich nur die Adoptionsfrage ist, und zwar die Frage der Neugeborenenadoption. Also das sind schon emotional belegte Dinge. Es hat auch Peter Peter Ramsauer, CSU, gesagt, dass man hier dabei sei, die letzten konservativen Bastionen abzubauen, sagt er so mehr oder weniger. Es gibt einige in der Union, die das kritisieren, aber die Union ist da tatsächlich gespalten. Es gab auch schon seit langer Zeit Stimmen in der CDU vor allem, die stark für eine Öffnung der Ehe plädiert haben. Es gibt sogar Landesverbände, CDU-Landesverbände, die sich für die Öffnung ausgesprochen haben. Also das gärte auch schon lange in der CDU.
Jetzt will die SPD ja unbedingt noch eine Abstimmung in dieser Woche im Bundestag über dieses Thema. Was treibt die SPD da an? Warum haben sie es jetzt so eilig?
Man könnte böse sagen, sie nimmt sich selbst ein Wahlkampfthema weg. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch die Möglichkeit, weil es offensichtlich ist, dass Angela Merkel das so nicht gewollt hat, ist es die Möglichkeit, nochmal einen Erfolg in dieser Koalition vorweisen zu können und gleichzeitig auch allen anderen möglichen CDU-Koalitionspartnern ein Thema aus der Hand zu nehmen.
Wie wahrscheinlich ist das, dass es zu dieser Abstimmung noch kommen wird in dieser Woche?
Das ist ausgesprochen wahrscheinlich. Die SPD hat sich sehr entschlossen gezeigt, dass sie das tatsächlich will. Die Opposition will das ohnehin. Es gibt von Grünen und von Linken Gesetzentwürfe, die seit dem Beginn der Legislaturperiode im Rechtsausschuss sitzen. Technisch geht das, weil es eben schon Gesetzentwürfe gibt, die im Rechtsausschuss liegen. Das heißt, die erste Lesung war schon. Und da gibt es eben insbesondere einen Bundesratsentwurf. Den kann sich die SPD gut anschließen, weil der ursprünglich von der SPD geführten Landesregierung in Rheinland-Pfalz kommt. Und auf diese Weise schafft man das zeitlich noch, dass man jetzt in den Rechtsausschuss geht und dann am Donnerstag, wahrscheinlich aber am Freitag, in die zweite, dritte Lesung.
Was würde sich denn bei einem Beschluss ändern für gleichgeschlechtliche Paare?
Also es geht tatsächlich eben um dieses Symbol, dass es Ehe heißt, dass es kein anderes Institut ist, sondern dass die bürgerliche Ehe geöffnet ist, eben auch für gleichgeschlechtliche Paare. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wie gesagt, der noch übrig ist, das ist die Adoption. Es gibt derzeit Möglichkeiten, wie gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren können, indem sie erstmal Pflegefamilie werden, dann adoptiert einer der beiden, dann darf danach auch der andere adoptieren. Das, was bisher auch nicht über Umwege geht, das ist eben die neugeborene Adoption. Und natürlich würde auch sonst die Adoption leichter werden.
Angela Merkel hat sich nicht explizit dafür ausgesprochen, aber es ist auch kein No-Go mehr jetzt in der CDU, die Ehe für alle. Die Bundeskanzlerin hat den Fraktionszwang heute offiziell aufgehoben. Es soll eine Gewissensentscheidung sein. Weitere Entwicklungen dazu natürlich hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So, und jetzt denken wir uns mal, ja, so 2-3 Wochen weiter vielleicht. Dann sind nämlich noch mehr Bundesländer in den großen Sommerferien. Und die Menschen werden wieder in den Autos sitzen und stöhnen, wenn der nächste 30 Kilometer Stau kommt. Und irgendwann passiert dann wahrscheinlich auch wieder ein Unfall, es kracht irgendwo und dann steht wieder die Frage im Raum, Scheiße, Rettungsgasse bilden. Wie funktioniert das nochmal genau? Also man muss einfach nochmal festhalten an dieser Stelle, viele Autofahrer wissen einfach nicht, wie das funktioniert mit der Rettungsgasse. Obwohl schon ganz, ganz oft auch bei uns hier im Programm drüber gesprochen worden ist. Sebastian Rams, du hast dich jetzt nochmal schlau gemacht. Also warum, woher kommt das? Warum wissen die Autofahrer das nicht?
Ja, ich weiß nicht, ob sie sich dafür nicht interessieren oder es einfach vergessen haben aus dem Unterricht, aber laut einer aktuellen Forsa-Umfrage unter 1001 Autofahrer, Autofahrerinnen, konnte jede zweite nicht sagen, wie er auf einer dreispurigen Straße eine Rettungsgasse bilden muss. Bei einer zweispurigen Straße, klar, ergibt sich die Rettungsgasse ja mehr oder weniger automatisch in der Mitte der Fahrbahn, aber egal, ob zwei oder drei Spuren, das Vorgehen ist immer gleich und total einfach, denn die Rettungsgasse ist immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen zu bilden, bei einer dreispurigen Straße also zwischen der linken und der mittleren Spur.
Genau, ganz genau.
Das ist es schon.
So, und ist das Bilden einer Rettungsgasse nur bei Staupflicht oder?
Nein, das ist sehr wichtig, denn seit dem 14. Dezember 2016 gilt nämlich ein veränderter Paragraph in der Straßenverkehrsordnung und nach dem musst du schon bei Schrittgeschwindigkeit automatisch eine Gasse freihalten. Mhm. Ich habe da letztens auf der Autobahn mal bewusst drauf geachtet und es ist schon ziemlich erschreckend, wie selten das auch wirklich gemacht wird. Und auf eins musst du auch noch achten, das wusste ich, gebe ich zu, heute auch noch nicht. Der Standstreifen darf offiziell nicht benutzt werden. Viele Rettungskräfte raten aber dazu, ihn trotzdem für die Bildung der Rettungsgasse zu benutzen, dann aber nur mit der halben Wagenbreite. Also darauf achten.
Und wer sich nicht dran hält, dem...
Der zahlt, wenn er denn erwischt wird, passiert ja eigentlich nie, 20 Euro Bußgeld für das Begehen einer Ordnungswidrigkeit. Aber noch viel schlimmer ist ja, er gefährdet das Leben seiner Mitmenschen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich glaube ja, das tut selbst einem Milliardenkonzern wie Google richtig weh. Das zahlen die auch nicht mal gerade aus der Portokasse. 2,42 Milliarden Euro an Strafe will die Europäische Kommission haben. Seit 2010 hat man gegen Google ermittelt. Heute dann das Urteil. Und es ist die höchste Strafe, die von der EU jemals ausgesprochen wurde. Da sprechen wir mal drüber. Und zwar mit unserem Mann für alle Wirtschaftsfragen, Jörg Brunsmann. Jörg, kannst du dich freuen, wenn ich das so sage? Was genau wird Google denn vorgeworfen?
Naja, sie sollen ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht haben. Es geht um einen speziellen Unterbereich der Suchmaschine, nämlich den Bereich Shopping. Kennen wir alle, wenn du Sofa oder Fahrrad bei Google eingibst, dann kommen auch immer Shopping-Angebote für diese Sachen. Eigentlich nichts anderes wie bei allen anderen klassischen Preissuchmaschinen. Und so wie bei anderen Anbietern läuft auch das Geschäft bei Google. Die Verkäufer müssen zahlen, um einen Platz weiter vorne zu bekommen.
Und warum ist das jetzt schlecht?
Es ist gleich mehrfach schlecht, vor allen Dingen für uns Kunden. Ich meine, zum einen, du bekommst da keinen wirklichen Überblick. Wenn ein Verkäufer nicht zahlt, dann taucht er in der Shoppingliste von Google gar nicht auf oder so weit unten, dass du ihn gar nicht beachtest. Und klar, das, was der Verkäufer an Google zahlt, das muss er irgendwie wieder reinholen. Also wird das Sofa dadurch auch noch teurer. Jetzt könnte man sagen, machen doch alle Preissuchmaschinen so. Also was soll das? Ist ja ein Geschäftsmodell. Sagt die EU aber, stimmt, aber Google ist besonders, weil sie so eine marktbeherrschende Stellung haben. Und man habe festgestellt, die Ergebnisse der Google-eigenen Preissuchmaschine, die standen oft ganz oben und die Preise konkurrierender Preissuchmaschinen, die wurden benachteiligt.
Also Wettbewerbsnachteil. Ist das denn jetzt schon richtig bewiesen, was die EU-Kommission Google vorwirft? Also ist das richtig gründlich überprüft worden?
Die EU-Kommission sagt absolut wasserdicht. Die haben 1,7 Milliarden Suchanfragen ausgewertet. Man habe mit Google und auch mit der Konkurrenz gesprochen. Mit eben diesem Ergebnis am Ende, was Google macht, ist unfair.
2,4 Milliarden, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich finde ja, das klingt nach viel, auch für Google. Ist das wirklich viel für diesen Konzern?
Für uns ist es viel und auch für Google ist es mehr als die berühmte Portokasse. Ich meine, früher war es oft so, über manche Strafen, da haben sich die Internetkonzerne nur scheckig gelacht, was da von der EU kam. Das ist hier nicht so. Google nimmt das schon ernst. Allerdings hat der Google-Mutterkonzern Alphabet letztes Jahr auch mal eben 80 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Mhm. Also pleite würden sie mit der Strafe nicht gehen. Aber es kommt noch eine Sache dazu. Das wird sie, glaube ich, noch härter treffen. Die EU-Kommission hat nämlich gesagt, ihr müsst das auch ändern. Und zwar innerhalb von 90 Tagen. Ansonsten gibt es weitere Strafen. Und zwar bis zu 5% des weltweiten durchschnittlichen Tagesumsatzes des Mutterkonzerns. Klingt ein bisschen kompliziert, aber umgerechnet werden das dann so jeden Tag um die 11 Millionen Euro. Also läppert sich.
Gut, jetzt ist es ja ein Unterschied, ob Google zahlen soll und ob sie das auch wirklich machen. Werden die denn zahlen?
Sieht nicht danach aus. Also ich meine, Google hat die ganze Zeit im Verfahren, das lief ja jetzt wirklich seit 7 Jahren, gesagt, nö, sehen wir anders. Sie haben jetzt auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, das Ganze nochmal betont, Überschrift The Other Side of the Story. Ich gehe davon aus, die werden mit Sicherheit da Beschwerde einlegen, dann geht das Ganze irgendwann vor den Europäischen Gerichtshof, ja, und dann müssen wir mal gucken, ne?
Könnte es denn sein, dass Google jetzt eine Konsequenz daraus zieht und sagt, ach, dann ziehen wir uns mal lieber zurück aus Europa?
Na, die Spekulationen gibt's schon. Schon eine Menge Nerds, die sagen, ja, dann sollen sie doch halt abhauen, uns doch egal. Ich meine, was sie ja wirklich machen müssten, wenn sie da konsequent wären, das wäre die Preissuchmaschine quasi zurückziehen aus der normalen Suchmaschine. Nur die ist ja jetzt von der Kommission untersucht worden. Was sie machen könnten, wäre das wieder ausgliedern. Das war nämlich ursprünglich so. 2004 ist diese Preissuchmaschine als Frugal gestartet, lief aber nicht. Also Geld verdient Google erst damit, seitdem es in die normale Suche integriert ist.
Gut, gehen wir mal davon aus, Google zahlt am Ende doch und reagiert damit auch. Ist dann die EU-Kommission wieder zufrieden?
Nö. Also zwischen Google und der Kommission, das ist wirklich offener Krieg, kann man glaube ich nicht anders bezeichnen. Es gibt noch zwei weitere laufende Verfahren. Einmal geht es um Android, das Handybetriebssystem, das auf Millionen Smartphones weltweit drauf ist. Und für Google wahrscheinlich noch wichtiger, es geht um das Kerngeschäft, es geht um die Suchmaschine. Da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht.
Aber was ist dann jetzt eigentlich der Kern des Problems? Also ich meine, dass es kein europäisches Google gibt oder wie kann man es benennen?
Naja, eigentlich, es gibt ja genug Konkurrenz zu Google. Das Problem ist, dass wir sie nicht nutzen. Mhm. Also in Deutschland, wenn wir uns das angucken, Google hat einen Marktanteil von 95%, in der Mobilnutzung sogar noch höher, weil da eben Android drauf ist, da ist es voreingestellt, Google. Das heißt, andere Suchmaschinenanbieter wie Yahoo oder Bing, die liegen bei uns gerade mal bei 2-4%. In anderen Teilen der Welt sieht es nicht ganz so krass aus. USA zum Beispiel, da hat Yahoo immerhin noch einen Marktanteil von 7%, Bing kommt auf 6%. Gut, ist jetzt auch nicht die Welt, aber schon ein bisschen mehr. Wenn du in Deutschland mal guckst, die meisten nutzen Google und zwar wirklich ausschließlich Google. Jetzt gerade bei den Preissuchmaschinen, um die es ja geht, das gibt eine ganze Menge an anderen Seiten. Seiten wie billiger.de, Idealo, günstiger.de und wer die alle mal nutzt, das wäre jetzt auch mein Tipp, wer sich eben nicht nur auf den einen Anbieter Google verlässt, der hat auch die Chance, wirklich den billigsten Anbieter zu erwischen.
Also Google soll eine Strafe zahlen. 2,42 Milliarden Euro will die Europäische Kommission haben. Infos und Hintergründe dazu von Jörg Brunsmann.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wie eine Sprache klingt, das lernen Babys offenbar schon in den ersten 6 Monaten ihres Lebens. Das legt eine Studie im Fachmagazin PNAS nahe. Die Wissenschaftler haben getestet, ob Koreaner, die als Babys in den Niederlanden adoptiert wurden, leichter ihre alte Muttersprache wiedererkennen können als andere. Wichtig ist, es handelt sich um solche Menschen, die nach der Adoption nicht mehr mit ihrer alten Muttersprache in Kontakt gekommen sind. Sie spielten etwa 30 von denen und 30 Urniederländern koreanische Sprache vor. Dabei zeigte sich, die Adoptierten konnten die koreanischen Sprachklänge schneller differenzieren als die niederländische Testgruppe. Die Forscher schließen daraus, dass Babys, entgegen bisheriger Erkenntnisse, unterbewusst schon sehr früh Sprachklänge erlernen. Teilweise noch bevor sie überhaupt einzelne Worte differenzieren können. Auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist eine bislang unbekannte Papageienart entdeckt worden. Die Blauflügel-Amazone hat, passend zum Namen, blaue Federn. Die werden sichtbar, wenn sie die Flügel spreizt. Die Papageien zeichnen sich vor allem durch ihren lauten, kurzen und monotonen Ruf aus, schreiben Forscher in einem Fachmagazin. Der Laut erinnert an den Ruf eines Habichts. Eine Erbgutanalyse hat ergeben, dass sich die Blauflügel-Amazone vor etwa 120.000 Jahren aus den Weißkopf-Amazonen entwickelt hat, in deren Nachbarschaft sie noch immer lebt. Mittlerweile ist die Art aber so stark differenziert, dass sie klar als eigene Spezies zu erkennen ist. Die Forscher wollen, dass nun ein Schutzprogramm aufgelegt wird, da es nur wenige Exemplare gibt. Die Blauflügel-Amazone lebt in kleinen Gruppen von weniger als 12 Exemplaren. Paare und ihre Jungen bleiben oft im Familienverband zusammen. Papageien ernähren sich vor allem von Samen, Früchten, Blüten und Blättern. Was das Pflanzenschutzmittel Glyphosat mit Krebs zu tun hat, ist unter Wissenschaftlern umstritten. Der US-Bundesstaat Kalifornien will aber jetzt auf Nummer sicher gehen und setzt die Chemikalie auf eine Liste, auf der Mittel stehen, die krebserregend sein können. Damit wird Glyphosat in Kalifornien zwar nicht verboten, allerdings könnten die Hersteller so gezwungen werden, Warnungen auf die Produktverpackungen zu kleben. Der Saatgutkonzern Monsanto nennt die Entscheidung ungerechtfertigt und will dagegen klagen. Glyphosat ist nicht nur wegen der möglichen Krebsgefahr umstritten. Umweltschützer befürchten, dass der Stoff auch Bienen schädigt. Glyphosat tötet praktisch alle Pflanzen auf einem Acker ab. Nur Nutzpflanzen, die eine gentechnisch erzeugte Resistenz haben, überleben. Das Mittel wird weltweit in der Landwirtschaft eingesetzt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Na, Dienstagabend durch die Stadt laufen und überall freies WLAN haben. Wie geil wäre das denn? Ja, es wird ziemlich geil, ne? Nur spätestens jetzt schlägt die Realität zu. Bäm! Denn das mit den freien WLAN-Spots in der City, das ist noch keine Regel. Habt ihr wahrscheinlich selber auch schon mal die Erfahrung gemacht. Schade eigentlich, ne? Aber wir können hoffen. Denn die Große Koalition hat sich in dieser Woche darauf geeinigt, dass Betreiber von WLAN-Spots, also Cafés, Hotels, Kneipen, whatever, rechtlich keine Konsequenzen tragen müssen, wenn Gäste in ihrem WLAN irgendwelchen Scheiß machen. Und was dieser Scheiß sein kann, das gucken wir uns mal genauer an. Und zwar mit Sandro Schröder in unserem Hauptstadtstudio. Sandro, was war denn eigentlich bis jetzt das Problem beim freien WLAN für alle?
Also bisher war beim freien WLAN für alle immer das Problem, dass wenn ich so ein offenes WLAN angeboten habe, dann habe ich für alles gehaftet, was da drinnen passiert ist. Das heißt also, wenn sich jemand da eingeloggt hat und hat dann beispielsweise illegal Musik geladen, dann bin ich sozusagen als WLAN-Betreiber haftbar gemacht worden. Und das war bisher das Problem, weil das hat natürlich enorm abgeschreckt. Also jeder, der das WLAN aufgemacht hat, musste sich halt bewusst sein, er geht dieses Risiko damit ein.
Ich habe aber eigentlich immer gedacht oder ich meine mich zu erinnern, dass die Bundesregierung doch eigentlich sich schon mal vor ein paar Monaten darauf geeinigt hat, dass das eben geändert werden soll, oder täusche ich mich?
Das ist richtig. Also es wurde auch schon einmal geändert. Das war letztes Jahr. Da ging es aber vor allem um den Schadenersatz. Und dann gab es im September letzten Jahres vom Europäischen Gerichtshof nochmal ein neues Urteil. Und da stand aber explizit drinne, die Abmahnkosten, die kann so ein Betreiber vom freien WLAN immer noch bezahlen müssen. Und deswegen gab es da so Nachbesserungsbedarf. Und die Union hat sich dann auch nochmal gesperrt gegen das ganze Projekt und hat halt gesagt, dass man beispielsweise den BVB-Bomber damals, den hat man gefunden über Daten in einem WLAN, was halt mit einem Passwort in einem Hotel geschützt war. Und auf diese Daten wollte man ungern verzichten in der Union.
Wie sieht jetzt die Einigung aus? Also sind die Betreiber komplett raus dann aus der Verantwortung?
Fast, müsste man sagen. Also was das Gute an diesem Gesetz ist, dass man weder für Schadenersatz noch für die Abmahnkosten jetzt noch haftbar gemacht werden kann. Das Problem am Gesetz ist aber, dass wenn jemand feststellt, beispielsweise die Musikindustrie, dass in einem offenen WLAN ganz viel Urheberrechtsverletzungen stattfinden, dann dürfen die praktisch fordern, dass so File-Sharing-Seiten gesperrt werden. Und das muss ich dann als Betreiber von einem offenen WLAN auch wirklich umsetzen. Die Rechteinhaber dürfen quasi eine Sperrung der Nutzung von Informationen, so heißt es im Gesetz, verlangen. Wie das aussehen soll, das ist leider nicht so wirklich konkret in dem Gesetz festgeschrieben.
Okay, ich muss gerade nochmal nachfragen an der Stelle, Sandro. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich sitze in irgendeinem Café und dieser Cafébetreiber bietet jetzt ein offenes WLAN an und jemand aus der Musikindustrie stellt irgendwie fest, da werden vermehrt illegale Inhalte runtergeladen. Was muss der Cafébesitzer dann machen? Der muss sein WLAN wieder dicht machen?
Der muss es nicht dicht machen. Also das steht zumindest im Gesetz, das darf nicht verlangt werden. Aber der darf dann sozusagen auf den Kaffeebetreiber sozusagen zugehen und darf sagen, bitte sperre diese eine Seite, über die haben wir festgestellt, ist diese Urheberrechtsverletzung passiert. Und dann hat man als Kaffeebesitzer eigentlich kaum eine Wahl, außer dem nachzukommen, es sei denn, man möchte sich unbedingt auf einen Rechtsstreit einlassen.
Sind denn jetzt alle glücklich mit der Einigung?
Nicht wirklich, denn das Problem an dieser ganzen Regelung ist, dass sie halt so unkonkret ist. Also da ist halt alles möglich, dass beispielsweise dem Kaffeebetreiber gesagt wird, du musst die und die IP-Adresse sperren. Es kann aber auch sein, dass da ganze Ports in den WLAN-Routern gesperrt werden. Und darüber laufen teilweise nicht nur illegale Inhalte, sondern auch ganz legale Inhalte. Also wenn man sich ein Linux-Betriebssystem, ein kostenloses lädt oder manche Podcasts, dann geht das über dieselben Ports wie die illegalen File-Sharing-Dienste und die wären dann quasi von so einer Sperre gleich mit betroffen. Und ich habe halt vor der Sendung mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft gesprochen und der hat das ziemlich kritisch gesehen. Also er hat halt gesagt, die Kaffeebetreiber werden natürlich kein Risiko eingehen und werden diesen Sperrwünschen allen nachkommen. Und das führt eigentlich dazu, dass ganz viel mitgesperrt wird, was eigentlich total legal ist. Er hat aber auch gesagt und hat auch das nochmal hervorgehoben, das, worüber wir hier sprechen, diese ganzen Urheberrechtsverletzungen in freien WLAN-Netzen, die gibt es nicht so wirklich. Also es gab einen Projektversuch in Berlin und Brandenburg, da gab es über 100 freie WLAN-Netze über 2 Jahre und da gab es keine einzige Urheberrechtsverletzung. Also das scheint schon ein sehr theoretisches Problem zu sein.
Die Koalition hat sich darauf geeinigt, die Störerhaftung abzuschaffen. Was das konkret bedeutet, hat uns Sandro Schröder erklärt aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir halten mal eine Sache fest. Wer am Wochenende hart feiert, der schafft es selbstverständlich nicht, am Sonntag so rechtzeitig aus dem Bett zu kommen, sich daraus zu pellen, um in der Kirche am Gottesdienst teilzunehmen. Es gibt Menschen, die gehen mit diesem Vorsatz dann irgendwie frühmorgens noch ins Bett, aber sie schaffen es nicht. Und es gibt jetzt ein Pilotprojekt, das genau in diesem Fall gerne Abhilfe schaffen möchte. Und das klingt schon wieder so ein bisschen absurd, aber auch interessant, dass Sebastian Rams sich das mal angeguckt hat für uns. Sebastian, bitte klär uns auf. Was ist das für ein Pilotprojekt?
Ja, also vorher, es ist alles ernst gemeint, ne?
Denn, ja, ich stelle auf keinen
Fall. Ich sag's nochmal. Ja. Also, wenn der Gläubige, wie du sagst, nicht zur Kirche schafft, dann schafft's eben die Kirche zum Gläubigen. Und zwar die evangelische Kirche im hessischen Kriftel. Das liegt zwischen Wiesbaden und Frankfurt am Main, für alle, die nicht so ortskundig sind.
Also eher so im Süden, ne?
Ja, ja, genau, so südwestlich. Klappen soll das Ganze am kommenden Sonntag mit dem Gottesdienstprojekt www.sublan.tv. Also wenn du interessiert bist, bitte einwählen. So soll sich jeder, der will, per Tablet oder Smartphone eben zum Gottesdienst dazuschalten können.
Okay, aber kann man einfach nur zuhören oder irgendwie auch mitmachen bei diesem Gottesdienst?
Das soll der Clou bei dem Ganzen sein. Der interaktive Faktor sozusagen. Jeder ist dazu eingeladen, Live-Kommentare oder Fragen abzugeben, auf die der Pfarrer dann Bezug nehmen will. So soll der Gottesdienst interaktiv mitgestaltet werden. Möglich macht's eine, so heißt es auf der Website, intelligente Interaktionssoftware. Sowas kann die Kirche auch entwickeln. So die Bezeichnung eben auf der Website der Evangelischen Kirchen in Hessen. Und die hat dann die Aufgabe, alle eingehenden Beiträge ruckzuck nach Themen zu ordnen, damit der Prediger sich gut orientieren kann, um zu entscheiden, was denn in der Predigt dann Sinn macht und was man besser bleiben lässt.
Vielleicht sollten wir uns da mal melden, müssen wir aber früher, ja, einen Wecker stellen müssen wir uns schon irgendwie,
ich stelle einen Wecker, ruf dich an, dann gehen wir online.
Ja, stellen ein paar Fragen. Warum eigentlich nicht? Ja, vielen Dank für die Infos, Sebastian. Mann, ey, erst das Aus im Confed Cup und jetzt auch noch Dopingvorwürfe der FIFA beim russischen Fußball. Dabei soll ja der Confed Cup in Russland doch die Generalprobe sein für die Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Dass sein Team jetzt gar nicht mehr mitspielt, das sieht der russische Trainer relativ gelassen. Er hat gesagt, dass es keinen Druck gäbe für ihn. Wie hoch oder groß der Druck ist für Wladimir Putin, der bei diesem Confed Cup ja doch ganz gerne glänzen möchte. Das habe ich kurz vor der Sendung geklärt mit unserem Korrespondenten in Russland, Markus Sambale. Also Putin könnte dieses Ereignis, dieses sportliche Jahr auch nutzen, so als große Bühne für sich und seine Politik. Hat er die Chance denn genutzt?
Also er hat sie genutzt beim Eröffnungsspiel. Da war er auf der Ehrentribüne zusammen mit FIFA-Chef Infantino und hat dann ganz kurz vor dem Anpfiff eine kurze, aber doch ein bisschen merkwürdige Rede gehalten. Das haben sowohl die Spieler auf dem Platz als auch die Zuschauer im Stadion schon ungewöhnlich gefunden. Das war eigentlich eine harmlose Rede. Er hat die Zuschauer und quasi die Welt besucht, die zu Gast in Russland ist. Seitdem ist er aber etwas abgetaucht. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass die russische Mannschaft jetzt schon rausgeflogen ist und man da zumindest die russischen Spieler nicht feiern konnte. Aber Putin selbst hat in den letzten Tagen kaum was zum Fußball gesagt, hat dann eher seinen Vize-Regierungschef Mutko vorgeschickt.
Wenn man es jetzt mal mit den Olympischen Winterspielen von 2014 in Sotschi vergleicht, wie tritt er denn beim Confed Cup auf? Kann man es vergleichen? Gibt es Parallelen, Unterschiede, Steigerungen?
Ist im Moment schwierig zu vergleichen, weil es nur diesen einen Auftritt im Eröffnungsspiel gab. Mhm. Man kann natürlich unterm Strich sagen, dass die ganze Veranstaltung, also diese ganzen zwei Wochen Confed Cup insgesamt ein Prestigeprojekt für den Präsidenten sind und dass der natürlich darauf Wert legt, dass das alles glatt läuft, organisatorisch vor allem, dass vor allen Dingen die Funktionäre, die Fußballer und die Medien zufrieden sind. Das klappt im Großen und Ganzen, bis auf ein paar Ausnahmen wie Staus in Moskau und einem schlechten Rasen in Petersburg auch sehr gut. Und die Bilder, die jetzt sagen wir mal in die Welt gehen von den Spielen, die sind natürlich 1A und wie bei jedem Großereignis für die Fans läuft hier nicht alles so glatt, aber das ist wahrscheinlich auch nicht das alleroberste Anliegen gewesen.
Welchen Eindruck hat man denn eigentlich bisher von der FIFA gehabt? Also ist die FIFA zum Beispiel in der Position, auch mal über Demokratiedefizite in Russland zu sprechen?
Also sie tut es jedenfalls nicht ausdrücklich. Es gab da gerade in den letzten Wochen so ein paar Szenen, auch von Kameras festgehalten, wo der FIFA-Chef Infantino und der Präsident Putin gemeinsam an einem Tisch saßen, gescherzt haben, gelacht haben und auf beste Freunde gemacht haben. Ich finde das schon ein bisschen fragwürdig, dass zum Beispiel die FIFA, die ja das Motto Toleranz und gegen Rassismus und Andersdenkende zu Wort kommen lassen, eigentlich vor sich herträgt, dann in diesem Land und auch bei diesem Turnier sehr, sehr wenig anspricht. Das muss man schon sagen. In dem Moment sagen auch viele Offizielle, das ist nicht unser Job, es geht jetzt hier ums Sportliche. Aber grundsätzlich diese Diskussion, ob in so einem Land wie Russland, was eben sehr autoritär regiert wird, ob da so ein großes Ereignis stattfinden soll, das ist eine Debatte, die ist immer geführt worden, die wird weitergeführt. Aber die FIFA hat sich nun mal entschlossen, dieses Turnier hier auszurichten.
Der Confed Cup und Wladimir Putin. Wir haben uns das Ganze nochmal einschätzen lassen von unserem Korrespondenten in Russland, Markus Sambale. Das war die Redaktionskonferenz. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.